Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de ist zurück aus der Winterpause. Die Radsportsaison, die läuft ja schon ein bisschen. Gab ja Down Under oder in Südamerika oder in den Emiraten schon die ersten Rennen. Aber die Saison der Radsportler, die beginnt jetzt Anfang März erst richtig. Die Klassiker stehen nämlich auf dem Programm und da geht es ja dann gleich an diesem Wochenende auch schon los mit dem Omloop Het Nieuwsblad oder auch mit Körne, Brüssel-Körne oder in der nächsten Woche dann auch Strade Bianche. Da geht es dann durch die Toskana auf weißen Straßen oder, wie es im letzten Jahr war, dann auch mitunter auf ziemlich matschdurchfluteten Straßen. Wir blicken voraus auf die Klassikersaison hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei Stammgast bei Radio Tour natürlich der Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Malte, grüß dich.
Von Radsportnews.com, also unserem Partner, mit dem wir das hier ja zusammen auch machen. Ja, Erik, ich habe es gesagt, die Saison ist schon ein bisschen im Gange. Die ersten Rückschlüsse kann man schon ziehen, aber im Grunde so richtig aussagekräftig ist es noch nicht, denn jetzt geht's ja aufs Kopfsteinpflaster. Jetzt kommen ja erst so die richtigen Rennen, die eigentlich das Herz eines jeden Radsportfans hochschlagen lassen.
Genau. Das ist wirklich eine ganz, ganz spezielle Phase in der Saison. Da freut sich jeder Radsportfan immer drauf. So von Ende Februar, Anfang März bis dann so Mitte April mit Paris-Roubaix diese Nordklassiker-Saison ein Ende findet, weil es einfach Rennen sind, die spannend sind, die offen sind, wo auch immer mal Taktik, Wetter, Stürze, Defekte, Glück, Unglück, alles kommt da zusammen und die kann man wirklich ganz, ganz schwer vorhersagen, die Rennen. Aber ich denke, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Formcheck der Spezialisten wagen, der Fahrer, die jetzt in den letzten Jahren da immer die Podien und die Top Tens unter sich ausgemacht haben, dann denke ich, hat man doch schon einen ganz guten Blick dafür, wer in diesem Jahr dann strahlen wird.
Und wir haben da uns schon mal eine Liste zusammengestellt mit potenziellen Kandidaten für Siege, zum Beispiel bei Strade Bianche oder Mailand Sanremo oder Gent-Wevelgem oder Paris-Roubaix oder der Flandern-Rundfahrt und wie die Rennen alle heißen. Und das ist dann schon sowas wie das Who is Who der Klassikersaison, die wir hier beieinander haben. Und wir haben diese vielen Rennfahrer mal in drei Gruppen eingeteilt. In Top-Favoriten, in den erweiterten Favoritenkreis und in Außenseiter. Und die wollen wir jetzt mal der Reihe nach hier auch durchgehen. Erik, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Top-Favoriten an. Das sind Namen, die sowieso jeder, der sich für Radsport interessiert, kennen sollte, weil auch die Palmares, wie man ja so schön sagt, im Radsport natürlich bekannt sind. Wenn wir mit den Top-Favoriten einfach mal einsteigen, dann müssen wir als Ersten natürlich als den Top-Favoriten Peter Sagan nennen, den Mann von Bora Hansgrohe. 55 Klassiker-Starts, 31 Mal in den Top 10 und 7 Mal gewonnen und in der letzten Saison auch sehr erfolgreich in der Klassikersaison.
Genau, also ich glaube, es ist schwer, ein Radrennen zu nennen, wenn Peter Sagan am Start steht, wo er nicht irgendwie als, zumindest als Top-10-Kandidat gehandelt werden muss. Ja, letztes Jahr Paris-Roubaix gewonnen, Gent-Wevelgem letztes Jahr auch zum dritten Mal gewonnen, vor zwei Jahren Körne-Brüssel-Körne gewonnen, die Flandern-Rundfahrt hat er schon gewonnen, den E3-Preis von Harelbeke. Ja, da war irgendwie gefühlt von den Klassikern alles schon mal dabei. Mir fallen jetzt spontan nur zwei Rennen ein, die ihm da konkret fehlen. Das sind zum einen natürlich Mailand Sanremo und zum anderen die Strade Bianche. Da war er auch schon etliche Male in den Top Ten, aber es hat halt noch nie ganz für die Mitte des Podiums gereicht.
Was macht Peter Sagan aus deiner Sicht so prädestiniert für Klassiker?
Ja, er ist natürlich erstmal extrem fit auf dem Rad. Dann ist er auch extrem vielseitig. Er kann sprinten, er kann attackieren. Er ist auch mittlerweile taktisch recht clever. Das war in den Anfangsjahren seiner Karriere immer noch so ein bisschen das Manko, warum es dann oft nur zum zweiten Rang gereicht hat. Ja, und er hat einfach auch diese Radbeherrschung und dieses Selbstvertrauen und ja, zweifelt gar nicht an sich selber. Er denkt, glaube ich, auch gar nicht groß drüber nach. Er handelt einfach aus Instinkt. Und das ist das, was man bei den Klassikern braucht. Da kann man auf 250, 260 Kilometer nicht immer das ganze Rennen vorausplanen. Da muss man auch einfach die richtige Entscheidung in der Situation treffen. Und da ist Peter Sagan ja einer der Besten seiner Zunft.
Entscheidung aus dem Bauch auch mal heraustreffen. Das ist natürlich auch was, was Peter Sagan gut kann. Gab ja in seiner Karriere auch schon Entscheidungen, die aus dem Bauch getroffen wurden, nicht ganz so glücklich waren. Aber je älter er wird, desto glücklicher werden dann vielleicht auch seine Entscheidung. Seine Saison bisher, 2019, Etappensieg bei der Tour Down Under, hat er schon im Januar gefeiert. Im Februar, da hat er ausgesetzt. Beste Voraussetzung aus deiner Sicht, sich einen Monat so ein bisschen auch dann ins Off zurückzuziehen, zu trainieren, um dann zum Start in die Klassiker richtig fit zu sein?
Also normalerweise würde ich sagen, ist das nicht optimal, denn man braucht natürlich eine gewisse Rennhärte und die kommt nur über die Wettkämpfe. Also man sagt ja auch im Radsportgeschäft immer wieder, Rennen sind das beste Training. Dadurch, dass wir aber von Peter Sagan sprechen, würde ich da diese Gesetzmäßigkeit mal ein bisschen in Frage stellen. Also er hat auch letztes Jahr, ist er da ähnlich vorgegangen, hat die Tour Down Under mit einem Etappensieg abgeschlossen und hat sich dann den ganzen Februar über bei den Radrennen nicht blicken lassen und war dann trotzdem, ich habe es ja gerade angesprochen, hat Gent-Wevelgem gewonnen, hat Paris-Roubaix gewonnen. Also in seinem Fall muss das wirklich nicht zum Nachteil gereichen. Im Gegenteil, er hat ja auch gesagt, er möchte nach den Klassikern noch die Ardennen-Klassiker mit dranhängen. Das will er jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere so richtig probieren und ich denke, da wird er auch wahrscheinlich jetzt am Anfang der Klassikerphase noch nicht ganz die absolute Topform haben. Aber dann Ende April, wenn es dann in die Ardennen geht, da kann man dann auf jeden Fall auch mit ihm rechnen.
Dann ist er auf jeden Fall einer, auf den man rechnen muss, genauso wie Greg van Avermaet. Das ist ein Mann, der 2017 vor allen Dingen die Klassiker dominiert hatte. Paris-Roubaix gewonnen, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Omloop Het Nieuwsblad. Die hat er alle in einer Saison gewonnen. Da war er fast Woche für Woche auf dem Podium. Der hat 2018 dann allerdings weniger erfolgreich gefahren. Was machte den großen Unterschied zwischen den beiden Saisons bei ihm aus?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass er eigentlich letztes Jahr nicht so schlecht in Form war. Aber 2017, du hast es ja gerade gesagt, das war wirklich seine Sahnesaison. Da war dann, glaube ich, auch einfach so dieses Selbstvertrauen da und dieses aus dem Bauch heraus diese richtigen Entscheidungen treffen, was wir ja gerade schon bei Peter Sagan angesprochen haben, das lag 2017 absolut bei ihm vor. Ich glaube, dass er dieses Jahr vor allem auf die Flandern-Rundfahrt gehen wird, denn das ist sein Heimatrennen, wenn man so will. Er kommt aus Flandern, hat das Rennen noch nie gewonnen, war aber schon 6-mal in den Top 10 und 3-mal auf dem Podium. Ich denke, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, Greg van Avermaet wird es dort erneut versuchen, den Sieg einzufahren.
Das ist auf jeden Fall was, was ihm noch fehlt. So eine Scharte, die man auswetzen will. Der Mann, der ja auch 2016 Olympiasieger war. Also diesen Schwung aus 2016, den hatte er dann ja auch in 2017 richtig mit reinretten können. 2019 läuft aber für ihn auch schon ganz gut. Valencia-Rundfahrt, da hat er einen Etappensieg eingefahren. 2-mal Top 3 bei der Tour auf Oman. Also der hat sich den Februar nicht frei gegönnt. Der macht also etwas andere Vorbereitung.
Genau. Der geht eher so ein bisschen klassischer an die Klassiker ran, mit Rennprogramm und die Rennen, die du gerade angesprochen hast oder die Resultate, das waren auch Streckenprofile, die durchaus anspruchsvoll waren und somit schon doch, ich will fast sagen, eine Simulation der Klassiker war, auch wenn man natürlich jetzt im Oman bei, weiß ich nicht, 30 Grad Außentemperatur nicht den belgischen Regen bei 5 Grad simulieren kann. Aber das Profil war auf jeden Fall schon anstrengend und die Rennen waren auch recht gut besetzt. Also da hat er auch namhafte Konkurrenz hinter sich gelassen, unter anderem bei der Valencia-Rundfahrt Alejandro Valverde.
Und dann gibt es natürlich noch weitere Klassiker-Spezialisten, die dann in dieser Saison, in der Klassikersaison auf jeden Fall auf der Rechnung zu haben sind. Und die kommen alle drei, die wir uns da rausgesucht haben, vom Quickstep-Team. Quickstep mit Klassiker-Spezialisten passend gepflastert.
Ja, quasi gepflastert. Und also wir haben uns jetzt da drei Fahrer rausgepickt mit Yves Lampaert, Zdeněk Stýba und Philipp Gilbert. Aber eigentlich kann man sagen, da gehen 7 Mann pro Team an den Start und bei Quickstep kann es irgendwie jeder am Ende sein. Also die hatten letztes Jahr natürlich eine Sahnesaison bei den Klassikern. Die haben gefühlt alles gewonnen, auch wenn sie nicht alles gewonnen haben, aber irgendwie waren sie immer das dominierende Team und man musste sich wirklich was überlegen gegen diese, damals waren sie ja noch zu viert mit Niki Terpstra, der ist ja nun weggegangen im Winter vom Team. Ja, vor allem Philipp Gilbert würde ich da so ein bisschen hervorheben. Der hat ja mal gesagt, dass er alle 5 Radsportmonumente gewinnen möchte. Das hat er mit der Lombardei-Rundfahrt, mit Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Flandern-Rundfahrt schon geschafft. Jetzt fehlen ihm nur noch Mailand, Sanremo und Paris-Roubaix. Er ist jetzt aber auch schon 36 Jahre alt, wird die Zeit auch langsam knapp. Mhm. Und da denke ich, da wird er schon motiviert sein. Auch wenn man sagen muss, so Mailand, Sanremo und Paris-Roubaix, da ist er jetzt nicht der absolute Top-Favorit. Aber wie gesagt, aus dieser starken Mannschaft heraus, die dann auch taktisch natürlich ganz anders agieren kann, da ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er das, oder es ist nicht ausgeschlossen, dass er diese beiden Rennen dann auch noch hinzufügt und dieses Fünfer-Set aus Monumenten komplett macht.
Mailand Sanremo und Paris-Roubaix, da sind ja auch nochmal wieder ganz spezielle Fähigkeiten gefordert. Mailand Sanremo natürlich sehr lang, aber beide Strecken, Paris-Roubaix mit der Kopfsteinpflasterpassage, auch durch andere topografische Gegebenheiten dann ja auch nochmal von den Monumenten ein bisschen hervorzuheben.
Genau, also Mailand Sanremo ist eigentlich, ich glaube, Mark Cavendish hat das mal gesagt, das ist der einfachste der Klassiker, aber trotzdem am schwersten zu gewinnen, weil es im Finale einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Mit diesen kurzen Anstiegen da an der ligurischen Küste, dem Poggio kurz vor dem Ziel. Und ist jedes Jahr so diese Frage, gibt es eine Gruppe, die durchkommt, kommt ein Solist durch, gibt es einen Massensprint in Sanremo? Da spielt wirklich Taktik eine ganz, ganz große Rolle. Gilbert war da auch schon mal unter den Top 3 bei diesem Rennen, das liegt aber auch schon einige Jahre zurück. Und Paris-Roubaix ist wieder komplett flach und natürlich Beiname Hölle des Nordens. Ich glaube, über 50 Kilometer Kopfsteinpflaster von über 250 Gesamtkilometern. Das ist wirklich, wirklich hart und da braucht man Ausdauer, da braucht man auch eine gewisse Willensstärke. Aber das sind alles Attribute, die Gilbert durchaus erfüllt. Und wie gesagt, er ist jetzt nicht der absolute Top-Favorit bei diesen beiden Rennen, aber ein Sieg wäre jetzt auch keine totale Sensation.
Wenn wir uns dieses Quickstep-Trio nochmal genau angucken, hat es gesagt, Gilbert, den man hervorheben muss, weil er natürlich schon Monumente gewonnen hat. Stübar so ein bisschen der Außenseiter, der Newcomer, wie würdest du es einschätzen?
Newcomer gar nicht mal, der ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren doch bei den Klassikern immer gut unterwegs. Er hatte letztes Jahr ein bisschen so eine Saison, wo er als dieses Quickstep-Team so extrem erfolgreich war und ja auch insgesamt über 70 Saisonsiege geholt hat. Da war er gar nicht mit bei, bei den Siegreichen. Das hat er jetzt aber in diesem Frühjahr schon so ein bisschen nachgeholt mit seinem Etappensieg bei der Algarve-Rundfahrt. Er kommt ja aus dem Cross-Sport, also querfeldein. Das heißt, er weiß, wie man sich auf schwierigen Untergrund behaupten und oder bewegen muss. Von daher, Paris-Roubaix stand ja auch schon zweimal auf dem Podium. Von daher, würde ich ihn auch durchaus, wenn ich jetzt ein Peter Sagan oder ein Greg van Avermaet bin und Zdeněk Stipa attackiert 10 Kilometer vor dem Ziel, dann würde ich ihn nicht fahren lassen. Also dann würde ich schon schauen, dass ich da dranbleibe.
Die taktischen Möglichkeiten von Quickstep, wie glaubst du, werden die gezogen? Nach welchen Erwägungen wird die Teamleitung da vorgehen, auch bei der Besetzung der Klassiker-Teams?
Ich glaube, dass das Team da selber gar nicht so diese extreme Marschroute vorgibt für so ein Rennen, sondern sie wissen einfach, sie haben extrem viele Fahrer im Team, die alle das Rennen gewinnen können und das Team trägt ja auch diesen Beinamen The Wolfpack, also das Wolfsrudel, und sie stehen auch wirklich einer für den anderen ein. Also da gibt es keinen Neid oder kein Missgunst in dieser Mannschaft. Da fährt wirklich jeder für jeden und das macht sie so unglaublich stark, dass sie wirklich alle Kräfte dann vereinen und wahrscheinlich morgens selber noch gar nicht wissen, für wen sie heute als Kapitän fahren, sondern sich das immer aus dem Rennverlauf heraus ergibt. Und sie haben eine sehr erfahrene sportliche Leitung, was die Klassiker betrifft. Die Fahrer sind sehr erfahren bei den Klassikern und das ist eine Kombination, die der Konkurrenz, denke ich, eine große Nuss zu knacken geben wird.
Aber auch wenn ein Wolfsrudel oder mit dem Wolfsrudel verglichen wird, auch das hat immer ein Alpha-Tier. Also du gehst auch davon aus, dass dieses Alpha-Tier dann eventuell je nach Form dann auch rotiert.
Genau, und dass sich das tatsächlich dann auch aus der Rennsituation heraus ergibt. Denn ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, man kann so einen Klassiker nie planen. Man könnte jetzt sagen, okay, wir fahren jetzt bei Paris-Roubaix für Philipp Gilbert. Dann hat er aber auf einmal 20 Kilometer vor dem Ziel einen Reifenschaden. Und auf einmal muss man dann doch die Karte Zdeněk Stipa oder Yves Lampard oder Tim de Klerk spielen.
Mhm. Also, mal gucken, wie es dann mit den Favoriten weitergeht bei diesen ersten Klassikern der Saison. Wir machen eine kurze Pause, schauen dann auf den erweiterten Favoritenkreis und da werden wir dann auch gleich noch einen, der mal in diesem Wolfspack drin war, besprechen. Niki Terpstra, nämlich den hatte Erik eben schon erwähnt hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Radiotour der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Erik Gutglück. Wir schauen auf die Klassiker-Saison vorbei. Die steht ja unmittelbar vor der Tür. Der März geprägt mit Kopfsteinpflasterpassagen und spannenden Rennen. Und wir haben eben schon die Top-Favoriten für die Klassiker-Saison euch näher gebracht. Jetzt schauen wir mal auf die Favoriten aus dem erweiterten Kreis. Wer könnten die sein? Und einen Namen, den hatte Erik vorhin schon genannt, als wir über das Quickstep-Team gesprochen haben, nämlich Niki Terpstra. Der Mann ist mittlerweile abgewandert, fährt jetzt für Direct Energy, aber das nimmt ihn zwar aus diesem Wolfspack von Quickstep raus, macht ihn aber nicht weniger gefährlich. Oder Erik, wenn es auf die Klassiker geht, Niki Terpstra, den muss man auf der Rechnung haben. Flandern-Rundfahrtsieger 2018.
Genau, also auch Klassiker erfahren, hat in seiner Karriere nicht so extrem viele Rennen gewonnen. Ich glaube, so knapp 20 Profisiege gefeiert. Aber da sind durchaus einige namhafte darunter. Und vor allem, du hast es gerade gesagt, letztes Jahr die Flandern-Rundfahrt. Auch Liz Samin hat er letztes Jahr gewonnen. Das ist so ein Halbklassiker, der meistens dann in der ersten Märzwoche stattfindet. Den E3-Preis von Harelbeke hat er letztes Jahr gewonnen. Und vor 5 Jahren Paris-Roubaix. Also ja, ist ein Mann fürs Pflaster, hat ja einen unheimlich starke Ausdauer, gerade bei diesen langen Rennen. Man sagt ihm immer nach, dass er so ein bisschen ja ein schwieriger Charakter sei, also so ein bisschen egozentrisch und ja schwer im Umgang. Und das kann aber bei den Klassikern, wo es halt viel auf Willensstärke und sich selber antreiben drauf ankommt, kann das wirklich ein Vorteil sein.
Kann ein Vorteil sein, aber ein Nachteil ist, dass er jetzt alleiniger Kapitän ist, aus diesem Wolfspack bei Quickstep ja dann auch nicht mehr solche Unterstützung mit hat, wie jetzt bei Direct Energy, da ist er eher auf sich allein gestellt. Ist unter den Voraussetzungen so ein Jahr wie 2018 für ihn möglich, weil das Team ja doch deutlich schwächer ist als Quickstep?
Genau, das befürchte ich auch bei ihm so ein bisschen, dass es schwer sein wird, dieses Jahr von 2018 zu wiederholen. Also selbst wenn er jetzt bei Quickstep geblieben wäre. Ich meine, wenn man von den Klassikern im März 3 gewinnt und bei gefühlt allen anderen noch irgendwie mit auf dem Podium steht, ist natürlich immer schwer, wenn man daran gemessen wird, das im nächsten Jahr nochmal abzuliefern. Und ja, so als alleiniger Kapitän wird es natürlich für ihn auch insofern schwieriger, dass er jetzt in der Verantwortung steht. Er muss liefern. Er wurde von der Mannschaft Direct Energy geholt, damit er bei diesen Klassikern nach Möglichkeit Siege einfährt. Das war bei Quickstep bisher nicht in dem Fall oder nicht in der Form der Fall, dass es jetzt nicht allein von ihm abhing, ob die Rennen erfolgreich laufen. Bei Direct Energy wird man schon ja ihm auch entsprechend das Gehalt zahlen, dass er dann bei Paris-Roubaix, bei der Flandern-Rundfahrt möglichst den Sieg holt. Und ja, ob er das dann leisten und liefern kann, bin ich gespannt.
Dann gucken wir mal, wen er denn noch mit im erweiterten Favoritenkreis unserer Meinung nach hat. Zum Beispiel Alexander Christoph vom Team United Emirates. Christoph, ja, ein Allrounder, vor allen Dingen auch als Sprinter mit 3 Etappensiegen bei der Tour de France natürlich bestens bekannt, war auch schon Silbermedaillengewinner bei der Straßen-WM und natürlich auch schon bei Klassikern erfolgreich. Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Scheldepreis, hat er alles schon gewonnen. Wie siehst du seine Saison bisher und seine Ambitionen in dieser Saison dann auch bei den Klassikern wieder zu reüssieren, nachdem 2018, 2017 ja ohne Sieg war, zumindest bei den Klassikern?
Ja, ich glaube, er ist sehr, sehr motiviert und ist auch so ein Fahrer, der für die Klassiker lebt und für den das so immer das erste große Highlight in der Saison ist oder die erste wichtige Phase in der Saison. Ich hatte ihn eigentlich im Frühjahr jetzt schon recht stark auf dem Zettel. Er hat ja auch den Auftakt der Tour of Oman gewonnen und war bei dem Rennen auch viermal unter den besten fünf. Ist dann aber auf der letzten Etappe ziemlich böse gestürzt, musste das Rennen noch aufgeben. Fährt jetzt aktuell gerade noch die UAE-Tour, also die Rundfahrt der Vereinigten Arabischen Emirate. Ist dort vor allem als Helfer für Fernando Gaviria, seinen Sprintkameraden im Team, als Anfahrer zuständig. Von daher, ja, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieser Sturz ihn so ein bisschen zurückwerfen könnte. Und ja, ist für mich jetzt auch, also erweiterter Favorit, jetzt nicht der Top-Fahrer, den man ganz, ganz oben auf die Liste setzen muss, aber wenn es jetzt in Roubaix vorne eine Spitzengruppe mit 7, 8 Mann ankommt und es kommt im Velodrom zum Sprint, dann und Alexander Christoph ist noch dabei, dann ja, muss man davon ausgehen, dass der Sieg auch an ihn gehen könnte.
Also Christoph auf jeden Fall trotz dieses Sturzes dann auf der Rechnung haben, genauso wie das Team von Trek Segafredo. Die muss man so ähnlich bewerten in der Gruppe der erweiterten Favoriten, wie wir vorhin über Quickstep bei den Top-Favoriten gesprochen haben. Eine mannschaftlich unheimlich geschlossene Formation mit gleich 3 Klassikerspezialisten.
Genau, mit John Degenkolb, Jasper Stuyven und Mats Pedersen. Und ich würde sogar noch Edward Toyns dazu zählen. Mhm. Der ist jetzt vom Team Sunweb zurückgekommen zu Trek Segafredo. Hatte bei Sunweb jetzt nicht so das Jahr, was er sich erhofft hatte. Vor allem nicht bei den Klassikern. Hat aber in den Jahren zuvor auch schon bewiesen, dass er solche Rennen richtig gut bestreiten kann. Und ja, ich denke aus deutscher Sicht, John Degenkolb ist da natürlich der Fahrer, auf den wir da schauen wollen. Und er hat Gent-Wevelgem gewonnen 2014, hat dann 2015 Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix gewonnen. Hatte ja dann 2016 seinen schweren Trainingsunfall in Spanien, hat sich seitdem ja wieder zurückkämpfen müssen, hat dann auch viele andere Rückschläge noch mit Krankheiten und Verletzungen gehabt. Letztes Jahr dann endlich sein langersehnter Tour de France-Etappensieg, wie der Zufall so will, in Roubaix.
Ja, genau.
Also auch auf dem Pflaster. Ja, da braucht man sich gar nicht drüber streiten. Also John Degenkolb, der kann Klassiker. Ja. Aber es wird für ihn, denke ich, schwer, wenn so die Sagans, die von Avermaets, die Terpstras, wenn die richtig in Topform sind, ob er da dann mithalten kann, wird schwierig. Aber gerade in dieser Mannschaft, Trek Segafredo, die sind jetzt nicht die, du hast es schon gesagt, nicht die Einzelfahrer sind nicht die ganz großen Favoriten, aber als Mannschaft würde es mich nicht wundern, wenn die so ein bisschen das Quickstep 2.0 vom letzten Jahr werden.
Mhm. Haben sich ja auch in dieser Saison schon in vorderste Position fahren können. Degenkolb zum Beispiel, Tour de la Provence, Etappensieg eingefahren. Jetzt natürlich keine direkte Vorbereitung dann auf die Klassiker, aber doch zumindest schon mal ein Indikator dafür, dass er in dieser Saison ja vielleicht besser reinkommt als im letzten Jahr. Denn das war ja bis zu diesem Etappensieg bei der Tour, über den du ja schon gesprochen hast, 9. Etappe nach Roubaix, dann doch eher ein bisschen zäh.
Genau. Letztes Jahr ist er auch sehr erfolgreich gestartet. Hat da, glaube ich, auf Mallorca bei 2 Rennen gleich 2 Etappen gewonnen, ist dann krank geworden kurz vor den Klassikern.
Stimmt,
hat dann
Nasennebenhöhlenentzündung hat er gehabt.
Ja, genau. Ja. Und hat es dann immer so ein bisschen vor sich hergeschleppt und bei den Klassikern brauchst du einfach Topform. Also da kannst du nicht mit 90% oder 95% auf Siege hoffen, sondern da muss wirklich alles stimmen. Jetzt hat er dieses Jahr auch Algarve-Rundfahrt doch einen ziemlich heftigen Sturz gehabt, konnte die zwar durchfahren. Ja, muss man mal schauen. Also bei der Tour de la Provence, die Etappe, die er da gewonnen hat, das war auch anspruchsvoll. Da war er eigentlich auch schon abgehangen am letzten Anstieg. Dann hat ihn seine Mannschaft wieder rangefahren an die erste große Gruppe. Und dann hat er den Sprint gewonnen. Also ja, so ein bisschen wie bei Greg van Avermaet, der ja auch auf schwerem Terrain seinen Saisonsieg dieses Jahr schon geholt hat. Mhm. So ein bisschen so eine Klassiker-Simulation in abgeschwächter Form.
Gibt aber außer Trek Segafredo noch mehr Teams, die dann ja auch auf Klassiker-Spezialisten setzen, sich da so ein bisschen spezialisieren, zum Beispiel AG Désert.
Genau. Französische Mannschaft sind auch ja in den letzten oder waren früher nie so das große Klassiker-Team und sind natürlich auch eher dafür bekannt, dass sie versuchen, mit Romain Bardet die Tour de France zu gewinnen. Aber letztes Jahr, Sylvain Dillier war Zweiter in Roubaix. Das war eine kleine Überraschung, zumal er sich, ich glaube, bei Strade Bianca hat er sich den Zeigefinger gebrochen, konnte dann eine ganze Weile nicht so richtig trainieren und kam dann zurück und ist in Roubaix in diese ganz frühe Ausreißergruppe gegangen und hat dann nachher das Glück gehabt, dass Peter Sagan sich 55 Kilometer vor dem Ziel gesagt hat, so, ich fahre jetzt mal los. Und hat dann die restlichen Ausreißer eingesammelt und Sylvain Delisle war der Einzige, der dranbleiben konnte. Und hat dann im Zweiersprint im Velodrom dann ganz knapp verloren gegen Peter Sagan. Also ich denke, dieses Szenario wird dieses Jahr nicht eintreffen, denn man weiß jetzt, Sylvain Delisle kann bei den Klassikern sehr, sehr stark fahren. Da wird man ihn sicherlich nicht in so eine Gruppe zu weit weglassen. Von daher muss man mal schauen, ob er das wiederholen kann. Er hat jetzt in diesem Jahr auch bewusst aber einen sehr ruhigen Saisonstart hingelegt. Er hat auch gesagt, er will sich gar nicht stressen. Wichtig sind für ihn die Klassiker. Er hat sich ein, zwei Mal als Ausreißer gezeigt. Und Oliver Nasen, den das Team noch im oder der noch in diesem Team fährt, ja, der war vor 2 Jahren mal immer so kurz davor, so ein Klassiker auch mal zu gewinnen. Mhm. Letztes Jahr hat er immer so ein bisschen das Pech gehabt, dass immer so in entscheidenden Rennphasen er einen Sturz oder einen Defekt hatte und dann immer reagieren musste und nie attackieren konnte. War aber dieses Jahr jetzt auch schon 2 Mal in den Top 10 bei Etappen bei der Oman-Rundfahrt und ja, würde ich sagen, zu Recht bei den erweiterten Favoriten, aber nicht, ist jetzt kein Top-Favorit, kein Sagan, kein Van Avermaet.
Was sagst du zum Team Sunweb? Michael Matthews, Søren Krogh Andersen, also auch zwei, die durchaus da das Rüstzeug mitbringen, bei Klassikern gut unterwegs zu sein.
Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, denn Michael Matthews, der gibt zum einen sein Pflasterdebüt und zum anderen auch sein Saisondebüt. Mhm. Jetzt auch wieder, sind wir wieder bei dem Fall von Peter Sagan, was ich vorhin schon erwähnt hatte, eigentlich ist es besser, vorher schon ein paar Rennen gefahren zu sein. Aber Michael Matthews hat in der Vergangenheit auch schon öfter erst im März seinen Saison-Einstieg gefeiert und das teilweise gleich mit einem Sieg im ersten Einsatz. Also er ist ein Fahrer, der sowas kann, so einen Kaltstart hinlegen, sage ich mal. Bei Søren Krogh Andersen, das ist ein Fahrer, der kann gefühlt irgendwie alles. Der kann klettern, der kann Zeit fahren. Der hat aber auch letztes Jahr bei Paris-Tour bewiesen, das Rennen hat er gewonnen, dass er so Klassiker-ähnliche Rennen durchaus gut fahren kann, denn mit seinem Sieg das Rennen führte über Schotterwege und da hat er unter anderem Niki Terpstra auf Rang 2 verwiesen, also den Klassikerfahrer der letzten Saison. Von daher sind beide jetzt so bei den Frühjahrsklassikern noch nicht mit dem mit der Reputation, dass sie da Top-10-Fahrer oder sogar Siegfahrer sind. Aber ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn das Team Sunweb da so ein Halbklassiker wie Kurne-Brüssel-Kurne oder Dwarsdorf-Landeren abschießen würde mit den beiden Fahrern.
Also natürlich dann auch ein Ziel, was das Team Sunweb sicher haben wird, werden wir mal beobachten und wir schauen auch auf Dimension Data ganz genau, zum einen dessen halb, weil der Sieger des letzten Jahres beim Omloop Het Nieuwsblad jetzt mittlerweile für Dimension Data fährt.
Ja, Michael Wahlgren aus Dänemark hat jetzt das Team gewechselt, war letztes Jahr noch bei Astana, war damals so sein, ja, erster ganz großer Erfolg, möchte ich sagen, beim Omloop Het Nieuwsblad. Den Schwung hat er dann auch noch in die Ardennen mitgenommen, hat dann noch das Amstel Gold Race gewonnen. Er hat jetzt in diesem Jahr noch nicht irgendwie Leistungen oder Resultate gezeigt, wo man schon aufhorchen müsste. Aber ist auf jeden Fall ein Fahrer, den man beachten muss. Und bei Edvald Boasson Hagen, der ist jetzt auch schon, ich glaube, mittlerweile fast 32 Jahre alt, der galt mal vor 10, 12 Jahren, als er Profi wurde, als der kommende Eddy Merckx. Das hat er, ja, jetzt, er hat zwar schon seine Siege gefeiert, aber doch nicht ganz das, was man ihm mal bescheinigt hatte. Hat aber in diesem Jahr das Auftaktzeitfahren der Valencia-Rundfahrt gewonnen, ist dort auch Gesamtneunter geworden. Und ja, scheint gut in Form zu sein. Er hat, glaube ich, in diesem Winter auf dem Online-Trainingstool Zwift hat er eine 6-Stunden-Einheit hingelegt. Also ist er Indoor auf seinem Hometrainer gefahren. Ja, anscheinend war das Wetter bei ihm zu Hause in Norwegen so schlecht, dass er sich dazu veranlasst sah. Und ich denke, das war eine gute Vorbereitung für so einen Klassiker, die ja auch gerne mal 6-7 Stunden lang sind.
Inwieweit kann man das simulieren mit solchen Heimtrainern?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Aber natürlich ist es irgendwie draußen zu fahren und Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, das muss man ja auch können, dass man auch gerade bei den Klassikern das schlechte Wetter ab kann. Aber ich vermute mal, da lag in Norwegen so viel Schnee oder da war es einfach nicht möglich, draußen zu fahren. Und um 6 Stunden sich da, zu Hause die Wand anzustarren, auch wenn das ja in Zeiten von Zwift jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist und etwas unterhaltsamer, aber da braucht man auch Willensstärke für und eine mentale Ausdauer. Und das ist auch etwas, was man bei den Klassikern braucht.
Und sich mit Wind und Wetter auseinandersetzen, das musste im letzten Jahr ja auch Thies Benoot von Lotto Soudal. Der hat nämlich Strade Bianche gewonnen und die Straßen in der Toskana letztes Jahr, die waren nicht weiß. Das war eher eine matschige Angelegenheit, wenn ich mich da richtig zurückerinnere. Er hat sich aber durchgesetzt, hat da auch ja schon fast Querfeldeinfähigkeiten bewiesen.
Ja, genau. Also das war letztes Jahr wirklich Strade Bianche, war das... In keinem Fall, also wer die Bilder gesehen hat, man hat ja fast gar nicht erkannt, ob es nun Thies Benoot war oder irgendein ganz anderer Fahrer. Die waren ja alle so Schlamm und Dreck verkrustet. Das war tatsächlich sein erster Profisieg, bis jetzt auch der einzige. Er hat auch bei den Klassikern so sich schon sehr früh eine Reputation verdient, dass er als Neoprofi 2015 gleich mal Fünfter bei der Flandern-Rundfahrt geworden ist. Fährt aber seitdem diesem Ergebnis so ein bisschen hinterher oder diesen Erwartungen, die damit verknüpft wurden an ihn. Er hat auch immer so ein bisschen versucht, diesen Spagat auch sich auch mal so Richtung Klassementfahrer zu entwickeln. Er kommt auch einigermaßen gut die Berge hoch. Und ich weiß jetzt nicht, wie er sein Wintertraining genau gestaltet hat, aber wenn er jetzt dieses Jahr den Fokus mehr auf die Klassiker gelegt haben sollte, dann ist er auf jeden Fall immer ein Kandidat für die Top 10. Siege, würde ich eher sagen, wäre eine kleine Sensation oder eine kleine Überraschung. Aber bei Strade Bianche hat er letztes Jahr zumindest mal gezeigt, dass ihm das Wetter gar nicht schlecht genug oder die Streckenbedingungen gar nicht schlecht genug sein können.
Und Sepp van Marke von EF Education, der hatte 2012 beim Omloop Het Nieuwsblad schon mal zugeschlagen. Das war aber dann so ein Ausnahmesieg, weil ansonsten hat er es zwar aufs Podium ein paar Mal geschafft, aber noch einen zweiten großen Sieg beim Klassiker war ihm bisher nicht vergönnt. Wie siehst du seine Entwicklung und wie siehst du seine Chancen jetzt in diesem, wir haben ihn immerhin als erweiterten Favoriten eingestuft.
Ja, und er ist auch ein Fahrer, der immer bei den Klassikern in den Finals, in den Entscheidungen, in diesen letzten 5 oder 8 oder 10 Mann-Gruppen mit dabei ist, der aber so ein bisschen, im Fußball würde man sagen, ihm fehlen die Vollstreckerqualitäten. er schafft es dann einfach nicht, da einen Sieg rauszuholen, sondern wird dann oft Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. Von daher fehlt ihm dann noch dieser große Wurf. Er hat übrigens damals 2012 keinen geringeren als Tom Boonen im Sprint geschlagen bei Omloop Het Nieuwsblad. Das war damals schon eine große Überraschung. Er hat jetzt auch in diesem Frühjahr bei der Tour de Haute Var seinen ersten Sieg seit über 2,5 Jahren gefeiert. Und vielleicht hat er jetzt ja sich über den Winter irgendwo diese Vollstreckerqualitäten angeeignet, dass er das jetzt auch bei den Klassikern mal zeigen kann. Und Top 10 sieht man ihn eigentlich immer, auch häufig auf dem Podium, aber ob es jetzt zum Sieg bei einem großen Klassiker reicht, muss man abwarten.
Und wir warten ab, machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Außenseiter hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Die Außenseiter, wenn es in die Klassikersaison geht und die startet ja jetzt im März auf der Radtour.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Radiotour der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Erik Gutglück. Die Top-Favoriten für die Klassiker in dieser Saison und den erweiterten Favoritenkreis haben wir euch jetzt näher gebracht. Jetzt schauen wir auf die möglichen Überraschungskandidaten, auf die Außenseiter, die vielleicht am Ende sogar mal bei einem Klassiker in dieser Saison Spitzenreiter sein könnten. Erik, und da fangen wir gleich mit einem Deutschen an, nämlich Nils Pollitt von Katjuscha Alpecin, einer der bisher noch keinen Klassiker in seinem Palmares hat, aber durchaus schon aufhorchen ließ.
Ja, und er hat sich auch in den letzten Jahren gerade bei den Klassikern so Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet. Höhepunkt bislang war Rang 7 bei Paris-Roubaix letztes Jahr. Er hat vor ein, zwei Jahren mal noch in einem Interview gesagt, dass er einfach noch taktisch noch cleverer werden muss. Und da hat man bei ihm jetzt so langsam das Gefühl, dass das kommt jetzt. Er ist ja auch, ich glaube, 24 oder 25 Jahre alt, also noch am Anfang einer hoffentlich langen Karriere. Und ist ja so neben John Degenkolb aus deutscher Sicht die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwo einen Podestplatz gibt. Er hat jetzt in diesem Jahr bei der Algarve-Rundfahrt das Zeitfahren auf Rang 9 beendet, obwohl er da defekt hatte und das Rad wechseln musste. Da wäre wahrscheinlich sogar ein Platz unter den besten 5 möglich gewesen. Ja, ich denke, er wird versuchen, bei den Klassikern hier und da einfach einen Top-10-Platz einzufahren. So gerade Paris-Roubaix, das liegt ihm noch am meisten, denn er ist knapp über 1,90 Meter groß, bringt knapp 80 Kilo auf die Waage. Da sind natürlich diese kurzen, steilen, gepflasterten Anstiege in Flandern jetzt nicht so ganz sein Metier. Aber Paris-Roubaix, wo es wirklich auf viel Power ankommt, wo man ja Radbeherrschung braucht, wo man einfach Ausdauer und Willensstärke braucht, da ist er auf jeden Fall zu den Besten zu zählen. Und wenn er es da wieder so wie letztes Jahr schafft, ohne Sturz, ohne Reifenschaden durchzukommen, dann würde ich ihm da sogar so den Schritt Richtung Top 5 oder vielleicht auch sogar Richtung Podium zutrauen.
Ein Schritt, den auch Dylan van Baarle von Sky gerne machen würde. Sky ja eigentlich eine Mannschaft, die vor allem auf Rundfahrten setzt. Chris Froome bei der Tour oder eben wie im letzten Jahr dann auch bei allen drei großen Rundfahrten zum Beispiel. Aber bei den Klassikern, Dylan van Baarle, der Fokuspunkt bei Sky?
Ja, würde ich so sagen. Vor ein paar Jahren war es mal noch Ian Stannard. Den haben sie ja auch immer noch im Team. Aber da hat jetzt so die Kurve bei den Klassikern in den letzten zwei Jahren doch ein bisschen nach unten gezeigt. Also der hat, glaube ich, ich glaube, es war Kurne Brüssel-Kurne. Das hat er mal gewonnen, 2015. Aber sonst hat sich Sky bei den Klassikern immer schwer getan. Weil Sky natürlich auch, die propagieren ja so eine Fahrweise, wo man sehr kontrolliert fährt, versucht das Rennen im Griff zu haben und den Gegner so am langen Arm so ein bisschen verhungern zu lassen. Und das ist eine Taktik, die funktioniert bei den Klassikern meistens einfach nicht, weil diese Rennen sind einfach unvorhersehbar. Da kann hinter jeder Kurve kann irgendein Schlagloch auftauchen, wo man auf einmal sich einen Reifenschaden fährt oder es kann zum Sturz kommen. Der Wind spielt eine Rolle. Regen setzt ein. Das sind einfach Bedingungen, die der Fahrweise vom Team Sky nicht so sehr entgegenkommen. Und mittlerweile setzen sie auch im Team mehr auf diese großen Rundfahrten. Aber Dylan van Baarle war immerhin schon mal bei der Flandern-Rundfahrt Vierter und Sechster in den Jahren 2017 und 16, hat in diesem Jahr die Herald-Sun-Tour gewonnen. Von daher Top 10 will ich gar nicht ausschließen. Und so bei einem Halbklassiker, warum nicht auch mal Richtung Podium fahren?
Und dann gucken wir noch auf einen weiteren von Lotto Wismar, Wout van Aert. Das ist einer, der auch schon in Flandern sich schon mal gut ausgezeichnet hat, Top 10 da eingefahren hat, Strade Bianche auch schon recht weit vorne war, aber eben bisher noch nicht den großen Sieg hat. Ist er mal dran?
Ja, ich würde gar nicht sagen, er ist mal dran. Er ist ja letztes Jahr seine erste Klassiker-Saison gefahren. Er war ja vorher Crossfahrer, genauso wie Mathieu van der Poel. Deswegen habe ich die beiden mal mit auf unsere Liste der Außenseiter gesetzt. Wout van Aert würde ich sogar noch ein bisschen schon so in den erweiterten Favoritenkreis mit aufnehmen, denn er hat letztes Jahr bei seiner ersten richtigen Klassikersaison schon zahlreiche richtig gute Platzierungen geholt. Also 9. in Flandern, 3. bei der Strade Bianche, 13. bei Paris-Roubaix, 10. bei Gent-Wevelgem. Das sind Rennen, da brauchen einige Fahrer mehrere Jahre für, bis sie da mal hinkommen. Bei Wout van Aert und auch bei Mathieu van der Poel ist natürlich ähnlich wie bei Zdeněk Stýba von Quickstep. Die kommen alle aus dem Cross. Die können mit matschigem Untergrund, Kopfsteinpflaster, Sand, kalte Wetterbedingungen, das sind die einfach gewohnt. Und ich hatte sogar letztes Jahr, als die Strade Bianca so schlammig war, hatte ich sogar noch auf Wout van Aert getippt, dass er das Rennen gewinnen könnte, so als Außenseiter. Und er ist dann tatsächlich Dritter geworden. Also als es so aufgeweicht war und sehr viel Radbeherrschung gefragt war, das kommt ihm einfach entgegen. Und er war jetzt auch diesen Winter bei der Cross-Saison gar nicht so stark wie in den Jahren zuvor, weil er auch gesagt hat, er hat ein bisschen mehr an Gewicht und an Muskeln zugelegt, um halt bei den Klassikern einfach diese Power zu haben, um dann ja auf dem Pflaster richtig, richtig Gas geben zu können. Mhm. Die können beide überraschen. Einem Wout van Aert würde ich, wie gesagt, die richtig, richtig, richtig guten Resultate schon zutrauen. Bei Mathieu van der Poel, der fährt die Klassiker jetzt zum ersten Mal. Der war jetzt in diesem Winter der dominierende Crossfahrer. Der hat gefühlt alles gewonnen. Hat jetzt auch auf der Straße schon einen Saisonsieg geholt bei der Tour of Antalya. Bei ihm ist so ein bisschen unbekannt, wie kann er diese langen Renndistanzen ab über 6-7 Stunden. Die Crossrennen sind ja meistens nicht viel länger als nur eine Stunde. Aber wenn es im Finale Mathieu van der Poel noch dabei ist und es kommt zum Sprint aus einer kleineren Gruppe, dann muss man ihn auch auf der Rechnung haben.
Und wir haben eine ganze Menge an Fahrern auf der Rechnung gehabt hier in unserer Klassiker-Vorschau auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Viele Namen haben wir euch vorgestellt, viele Namen haben wir euch eingeschätzt. Jetzt sind wir gespannt, wie denn die Klassikersaison verlaufen wird und wie viele der von uns genannten Fahrer dann am Ende auch mit einem weiteren Sieg bei einem Klassiker oder überhaupt dem ersten Sieg aus der Saison gehen und ob von den Außenseitern tatsächlich einige dann am Ende auch überraschen können. Das werden wir überprüfen in dieser Klassikersaison hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour. Ich sage vielen Dank an Erik Gutglück.
Ja, sehr gerne. Und ich kann nur sagen, ich freue mich immer jedes Jahr auf die Klassiker. Und ich glaube, einige von den Fahrern, die wir jetzt genannt haben, die werden überraschen. Es werden auch Fahrer überraschen, die wir nicht auf dieser Liste haben. Und es wird auch Fahrer geben, die wir hier ganz hoch eingeschätzt haben, die Erwartungen nicht erfüllen können. Und es lohnt sich also zu gucken. Es sind wirklich, es ist sehr unterhaltsam und in keinster Weise kurzweilig.
Und in regelmäßigen Abständen werden wir natürlich auch darüber berichten hier bei Radio Tour. Abonniert den Radsport-Feed, abonniert den Radio Tour-Feed, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und habt alle unsere Radsport-Berichte dann auch im Podcatcher eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.